Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Robert. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Aufnahme. Ich hoffe, dass wir auch möglichst viele Hörerinnen und Hörerinnen begrüßen können, die dann allerdings etwas später, wenn der Podcast gesendet ist. Wir beide sind ja auch darauf angewiesen, uns für diese Aufnahme selbst irgendwie in eine adäquate innere Verfassung zu bringen, dass es dann zumindest auch ein bisschen verständlich nach außen wirkt und unsere Zuhörerinnen da nicht so auch durcheinander bringt. Und von daher vielleicht heute Morgen zu Beginn erstmal die Aufführung, die Einladung an alle, die uns hören, sich doch für diesen Zeitraum das möglichst angenehm zu gestalten und mal zu gucken, wie sie vielleicht üblicherweise in so einen ruhigen und stimmige Haltung kommen, dass sie möglichst ihrem Gehirn so viel Ruhe geben, dass es von allein ganz viele wichtige Inhalte vernetzen kann, auch neue Dinge, die dazukommen, aber auch die alten, die durch unsere Geschichten heute vielleicht aktiviert werden. Also von daher die Aufforderung, suchen Sie sich einen Platz, sucht euch einen Platz, wo ihr üblicherweise in eine wunderbare innere stimmige Haltung kommen könnt. So, jetzt zu dir, lieber Robert. Der letzte Podcast haben wir ja etwas kürzer gestaltet. Und ich bin gespannt, was wir heute so hier auf die Platte kriegen oder aufs Spielfeld. Und ich merke, dass ich heute in so einer ganz abhängigen Position mich fühle von dir, dass ich jetzt irgendwie Input brauche, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin, überhaupt nicht weiß, worum es heute gehen soll. Und vertraue drauf, wie so oft, dass situativ, wenn man mit anderen oder ich mit anderen Menschen zusammen bin, dass dann Anregungen kommen, Resonanzen entstehen und meine Aufmerksamkeit dann fokussiert wird und uns oder mir dann in dem Falle Dinge möglich sind durch deine Hilfe, worauf ich sonst nie gekommen wäre.
Ist ja eine hohe Anspruchslatte im Sinne von, worauf du sonst ohne meine Hilfe nie gekommen wärst. Erstmal finde ich es schön, dass du ja aus deiner Haft entlassen wurdest. So sieht es zumindest aus vom Hintergrund für all diejenigen, die letzte Folge nicht gehört hatten. KD hatte ein wenig gescherzt, dass er ja eigentlich in einer Einrichtung dann aufgenommen wurde, weil er unterwegs war und es da anscheinend, zumindest von den Rahmenbedingungen her, was das Internet auch anbetraf, eher schwierig war. Das scheint aber heute anders zu sein. Das heißt, du bist wieder in die freie Welt entlassen worden.
Ich habe durchaus einen Entlassungsschein bekommen. Ich sitze wieder ganz normal in meinem Adlerhorst. Diejenigen, die das kennen, einige kennen das von unseren Stammhörern, Hörerinnen. Und das hat alles gut funktioniert. Ich habe, wie das vielleicht in so geschützten Einrichtungen der Fall ist, wo es Betreuungspersonal gibt, wenn einem die notwendigen Lebenskompetenzen zumindest vorübergehend abgesprochen werden. Dann gibt es ja immer Betreuungspersonal, die dann so zentrale Sachen im Außen übernimmt. Ja, also Spaß an die Seite. Ich habe an dem Abend einen Marketing-Fachvortrag gehört von jemandem, der so wirkte und sich so ausgab, als ob er davon Ahnung hat, also ein Experte sei. Und das war auch ganz interessant und habe da nochmal, was heißt nichts Neues, aber in meinem Alter hört man vielleicht gar nicht mehr so viel Neues inhaltlich. Aber er hat dann eine Grafik gezeigt, dass da ging es um ein Unternehmen, was im Produktionsgewerbe unterwegs ist und hat dann so eine Grafik vorgestellt, dass er gesagt hat, also dass die Qualität im Bereich Marketing, die man so liefert als Unternehmen oder vielleicht wir auch in unserer kleinen Produktionsgemeinschaft, Robert, für den Podcast nur 10% ausmachen sollen. Und dass der weitaus größte Teil irgendwas mit Emotionen zu tun hat, mit Geschichten. Und er hatte dann im Vorfeld die Unternehmensseite dieses Unternehmens analysiert und sich angeguckt und hat dann die Ergebnisse dargestellt und hatte dann relativ viel immer wieder gesagt, das ist hier wunderschön, was Sie alles können und was Sie haben, interessiert aber keinen. Erzählen Sie eine emotionsgeladene Geschichte über Ihr Unternehmen. Das wirkt. Ja, das vielleicht so als kurzen Input aus meiner halbgeschlossenen Einrichtung, in der ich vorübergehend war.
Ja, ich bin da einfach so ein bisschen bedauernd und betroffen im Sinne von Qualität hat eigentlich gar keine Auswirkung oder keine Relevanz, sondern es braucht immer diese emotionale Ladung. Ich meine, das gibt es ja vielerorts. Wir hatten ja drüber gesprochen, du hast ja gesagt, du brauchst ein bisschen Input. Ich habe tatsächlich mir in der Vorbereitung zwei Wege gedacht. Das eine geht in Richtung Sylt. Davon hast du ja bestimmt gehört. Da gab es ja diesen Vorfall von einer, ich nenne es mal Feiergemeinschaft, die dann ja dort unangemessene Äußerungen getroffen hat und was ja dann einen Aufschrei durch die Republik geführt hat. Das wäre so der eine Pfad, den wir gehen könnten, so in die politisch-gesellschaftliche Richtung. Das andere wäre, ich habe wieder ein paar persönliche Sachen erlebt, die ich erzählen könnte.
Ja, wunderbar.
Das wäre wieder Robert erzählt einen Schwank aus seinem Leben. Die Frage ist, was für dich gerade irgendwie so interessanter, spannender, sich stimmiger anfühlt.
Ja, ich glaube, mich interessiert beides und ich glaube, wir kriegen beides auch gut unter. Ich freue mich, dass du das aktuelle politische Tagesgeschehen, was durch die Medien getrieben wird, hier auch aufnimmst in unserem Podcast. Spricht ja dafür, wenn ich mal den Marketingausführungen da des Vortragenden die würdige, dann hat das bei dir, wie bei, glaube ich, vielen anderen Menschen, für Aufmerksamkeit gesorgt. Und dann lass uns doch damit mal anfangen und beginnen. Ich bin auch ganz neugierig, wie du das siehst. Und wie gesagt, ich bin ja auch gezwungen, mich von diesen ganzen, also von den ganzen, ich höre natürlich überhaupt nicht alle Nachrichten, aber das, was so durchdringt, da muss ich ja auch immer innerlich irgendwie eine Haltung, eine Meinung zu finden, wie ich das sehe. Vielleicht eine Bewertung, ist das so, wie mir das jetzt erzählt wird von den Staatsmedien oder eher nicht? Und finde ich ganz spannend. Was laufen da für innere Prozesse ab? Und bei mir dann auch, führt es eventuell zu Diskussionen, auch zu Meinungsverschiedenheiten mit anderen, mit denen ich unmittelbar zusammenleben muss, wie beispielsweise Nachbarn? Weil ich bin neulich, ich habe ja noch so ein Oldtimer in der Garage, nichts für Umweltbewusste, aber einen alten Verbrenner aus den 70er Jahren, ein altes Cabrio, das musste in die Werkstatt gefahren werden und bin ich freundlicherweise mit meinem Nachbarn gefahren und mit einmal ging es zwar nicht um Sylt, aber da fing er mit Politik an und dass er sich sehr freute, dass der Europakandidat, glaube ich, der AfD, ein Herr Krah, da irgendwie unangenehm aufgefallen sei und dass das doch gut wäre, dass das jetzt vor der Wahl alles hochkommen würde. Und da war ich so kurzzeitig innerlich in starken Entscheidungsprozessen. Gehe ich mit ihm auf das Thema Politik? Sage ich was dazu? Bestätige ich ihn einfach und dann habe ich Ruhe? Oder sage ich ihm meine Meinung dazu, sofern ich erstmal überlegen musste, was habe ich da für eine Meinung dazu und. Also das war, es brach dann sehr stark plötzlich in meine Alltagsentscheidungsorganisation ein. Nichts Böses ahnt, wird mir plötzlich sowas serviert und jetzt hatte ich den Salat sozusagen, den Entscheidungssalat.
So, und wie hast du dich entschieden? Ich glaube, das interessiert jetzt mindestens mich.
Ja. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich gesagt habe, in Anbetracht unserer guten nachbarschaftlichen Beziehungen, dass wir uns wechselseitig gut unterstützen, möchte ich dir trotzdem heute zumuten, dass ich übergeordnet zumindest das etwas anders sehe. Und das, und, ja. Und dann war es auch gut.
Ja. Ja, es ist ja vielschichtig, vielleicht, um das Thema Sylt nochmal aufzugreifen, weil du gesagt hast, ja, lass uns doch da mal drauf schauen. Mein erster Impuls ist ja einfach gleich inhaltlich einzusteigen und zeitgleich denke ich mir, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der das gar nicht mitbekommen hat, beziehungsweise wenn die Folge veröffentlicht wird, wird es ja so sein, dass dieses Thema schon wieder in den Hintergrund gerückt ist und manche das vielleicht schon wieder vergessen haben.
Ja.
Also vielleicht nochmal kurz zur Situationsbeschreibung. Auf Sylt wurde eben eine Party gefeiert, wo Videoaufnahmen existieren und in diesem Video skandieren eben bei bester Feierlaune Leute, die anscheinend aus einem betuchteren Milieu kommen, eben Phrasen, Sätze, die letztendlich dem rechtsradikalen oder Milieu oder den Nazis zugeordnet werden. So würde ich das jetzt ganz allgemein beschreiben wollen oder beschreiben. Und tatsächlich hat mich weniger das Video mitgenommen, sondern eher das, was draus gemacht wurde. Also das Video war, gelinde gesagt, aus meiner Sicht dämlich. Also sich da zu filmen bei solchen Sachen und das hochzuladen und dann, ich weiß nicht, was für Erwartungen zu haben. Der einzige oder der Gedanke, der mir am ehesten kam, naja, die Leute denken, dass sie irgendwie unantastbar sind, weil sie ja dort, ne, möglicherweise viel Geld haben, in machtvollen Positionen sind und das ja damit einhergeht, dann einfach zu glauben, ja, ich bin jetzt mächtig, ich erlaube mir alles und es hat keine Konsequenz. Also es hat ja fast schon was mit einer Naivität oder Ignoranz zu tun. Was ich tatsächlich sehr, sehr eindrücklicher fand, war tatsächlich die Entsetzensspirale, die das losgetreten hat, weil ich mir denke, wer ist davon wirklich überrascht? Also im selben Atemzug wurde ja festgestellt, es gab jetzt auch irgendein Schützenfest in Niedersachsen, wo entsprechend ähnliche Sachen geteilt wurden und wo ich mir denke, also vermutlich reicht's in jede Kneipe in einem Ort zu gehen, und du findest solche oder ähnliche Statements, und deswegen hat mich eher die Reaktion überrascht, dass alle so getan haben, oh, wie kann es denn sein, dass jetzt hier rechtsradikale, wie auch immer, Äußerungen getätigt werden, beziehungsweise, oh, es ist so überraschend, dass so ein Gedankengut bei den Reichen und Mächtigen vorhanden ist. Also diese ganze mediale Überraschung, so formuliere ich es mal, und dass Leute dann gesagt haben, wie konnte das denn passieren und wie kann das sein, das hat mich eher überrascht, weil ich mir dachte, also wahrscheinlich lebe ich in einer anderen Welt als viele andere Leute, die davon überrascht sind.
Ja, das kann ja gut sein. Vielleicht lebst du gar nicht in einer anderen Welt, sondern siehst die Dinge einfach anders in der Welt als wie andere und kommst zu anderen Einschätzungen oder Bewertungen, würde man ja eher sagen. Und von daher, ja, mich hat es jetzt nicht so sonderlich überrascht. Mich hat es nur überrascht, wie durchsichtig und primitiv die Regierung das ausnutzt für Propagandazwecke. Das hat mich überrascht. Weil so, also ein bisschen mehr Geschicklichkeit und auch in der Kommunikation und in der Propaganda hätte ich ihnen schon zugetraut, als es so primitiv zu machen. Für mich war das sehr primitiv. Mal unabhängig vom Inhalt, ich habe ja immer propagiert, auch in Unternehmen, in Teamsitzungen. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie es den Menschen, die das jetzt machen oder wie die in dem Augenblick sind, dass die sowas machen. So, und ich habe viel, man sagt so metaphorisch ein bisschen, in diesen Teeküchengesprächen in Unternehmen. Ja, da werden jetzt vom Inhalt nicht, aber ähnliche Gespräche geführt. Da wird über die Politik vielleicht der Unternehmensführung Witze gemacht, da wird hergezogen, da wird abfällig über andere gesprochen und so weiter. Das ist ja Alltag, sag ich mal. Das passiert ja irgendwie überall. Und jetzt angenommen, irgendjemand hätte das mitgefilmt in der Teeküche und hätte das dann im Unternehmensnetzwerk irgendwie all zur Verfügung gestellt, sofern es das überhaupt gäbe. So, was ist dann? So, dann, ich glaube, dass man im Augenblick das vielleicht gar nicht merkt, weil die Gruppe und die Gemeinschaft erstmal im Augenblick so ein Gefühl vermittelt, wir sind unter uns, Das gibt Sicherheit. Wir sind einer Meinung. Wir sind sehr verbunden miteinander über die Musik, über das Lied. Man schaut sich da ja auch an irgendwie. Also die sind da relativ eng in der Gemeinschaft. Und das sind ja erstmal schöne Gefühle oder Situationen, die wir alle, glaube ich, auch mal ganz gut finden. Und dann ist, glaube ich, meines Erachtens wird das, ob auf dem Schützenfest in Niedersachsen, du spielst auf mein Geburtsherkunftsland an, auch da gibt es diese bösen Sängerinnen und Sänger, die nach diesem Lied Ausländer raus war es, glaube ich, brüllen. Je mehr, ich sag mal jetzt von der Macht der Regierung oder wer immer das dann ist, also von der Obrigkeit, hat man früher gesagt, Tabus aufgebaut werden und diese, ich glaube, da gibt es ein Tabu eben durch diese starken moralischen Bewertungen, dass alles, was nicht in so eine offizielle halt Regierungserzählung passt, wird ja schnell als sozial nicht adäquat, als Rechtsnarrativ und so weiter abgestempelt. Und je mehr das eine Strategie wird, umso mehr gibt es ja auch diese so eine innere befreiende Freude. Ich glaube, du kommst ja zumindest gebürtig noch aus einem Land, die das ja auch schon zur Perfektion ausgebildet haben, also die Wirklichkeit anders vielleicht in den Medien darzustellen, als wie sie wirklich war. Und ich fand damals schon immer, als es die Mauer noch gab, hatte ich irgendwie immer einen Zugang zu Witzen, die in der DDR erzählt wurden vom gemeinen Volk. Und das fand ich immer spannend. Ich glaube, dass da auch so ein Befreiungsaspekt liegt, wenn man längere Zeit durch starke moralische Bewertung was unterdrückt, wo es auch Impulse gibt, die vielleicht in einem sind, dass sich das plötzlich in so einem Augenblick, wo man sich verbunden fühlt, man fühlt sich unter sich und seinesgleichen. Und wenn dann noch Alkohol dazukommt, dann ist der Enthemmungsfaktor vielleicht noch ein bisschen größer, dass das so entstehen kann. Ich glaube nicht, dass die in dem Augenblick sofort rational denken können, oh Gott, das sollten wir hier lieber nicht machen, wenn das veröffentlicht wird oder wenn das andere sehen. Ich glaube, dass wir Menschen aufgrund unserer begrenzten Aufmerksamkeitsfokussierung nicht immer alle Auswirkungen hochrechnen oder weitrechnen können, sondern dass da so dieses emotionale starke Erleben uns bestimmt und dann ist es wichtiger, dass wir uns zusammen in die Augen schauen, zuprosten und irgendwas singen, wo es auch einen Befreiungsaspekt gibt, was aber gegen so ein offizielles Narrativ ist. Also ich, zu meinen Zeiten waren das halt andere Themen, da ging es nicht um Ausländer, aber ich kann mich durchaus an Sachen erinnern, dass man das dann bewusst auch macht in Abgrenzung. Also so würde ich erstmal unabhängig vom Inhalt gucken. Den Inhalt kann man nochmal moralisch und juristisch jetzt ja auch anders sehen und bewerten, aber mich interessiert eher immer, was veranlasst, was lädt Menschen ein, in so eine gewisse Stimmung zu kommen, dass sie dann Sachen machen, die sie bei kühlem Kopf vielleicht nicht machen würden. Und ich glaube, dass das so Effekte sind, dass in diesen sogenannten Teeküchen oder Flurgesprächen, wie es so schön heißt, in Unternehmen ja auch sowas stattfindet, so auch so ein Befreiungsaspekt, mal kurzzeitig auszusteigen aus der offiziellen aus den offiziellen Inhalten, dass man sich darüber lustig macht, wie vielleicht der Weihnachtsbrief geschrieben wurde, dass der halt verhöhnt wird an verschiedenen Stellen und so weiter. Könnte man ja überlegen, ob das zu so einer psychischen oder zu so einer sozialen Ausgleichsregulation auch irgendwie dazugehört, womit ich die Inhalte jetzt überhaupt nicht meine auf Sylt. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar, was ich meine?
Ja, also ich bin nochmal sehr dankbar, dass du mehrfach gesagt hast, dass du es nur auf der Formebene betrachtest, weil ich innerlich gemerkt habe, OKD, wir bewegen uns jetzt so in Richtung Toleranzparadoxon und die Frage der Grenzen des guten Geschmacks oder überhaupt von Grenzen, was, glaube ich, aber nochmal einen Unterschied aus meiner Sicht jetzt auch auf Formebene darstellt, ist ja, dass in dem Moment, wo ich in der Teeküche mit Kolleginnen und Kollegen gewisse, ich sag mal, Vorkommnisse bewerte oder beurteile, es ja nochmal einen konkreten Bezug hat. Also da gibt es ja tatsächlich, ich sag mal, Aktion und Reaktion. Da gibt es ja eine Grundlage letztendlich für diese Meinung, was halt hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Und dieses, ich sag mal, allgemeine Skandieren, und ich meine, da gibt es ja dann auch, oder gab es ja auch dann die Diskussion, dass er eben Sylt so viel Aufmerksamkeit erhält. Und in Hamburg war es, glaube ich, haben ja mehrere tausend Menschen das Kalifat gefordert, dass das eben weggefallen ist, wo sich jetzt fragen lässt, ja, inwieweit werden da ähnliche Sachen unterschiedlich bewertet. Aber ich glaube, das macht ja nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt in einem Unternehmen, in der Teeküche Sachen, vielleicht sogar konkrete Verhaltensweisen ja karikiere oder einfach nochmal adressiere, oder ob ich ja dann, ich sag mal, sehr allgemeinplätzig unterwegs bin. Wobei ich mich, das führt jetzt ein bisschen weiter weg, tatsächlich an meine Studentendemo erinnere, auf der ich mal war, wenn wir jetzt bei der Form bleiben. Weil was ich dort spannend fand, ist, ich bin damals, da ging es um Studiengebühren, bin ich mal mitgelaufen auf so einer Studentendemo. Damals hieß es noch Studentendemo, heute würde es ja Studierendendemo heißen. Und was ich bei der Form spannend fand, ist, dass eigentlich alles, was gesagt wurde, sich nur auf die Eigengruppe bezog. Also im Sinne von wir Studierenden oder wir Studenten fordern und das, da muss man uns berücksichtigen und dies und das und jenes. Wo ich gesagt habe, sorry, wenn ich jetzt von außen drauf gucken würde, würde ich mich durch eure Äußerung eher bestätigt fühlen in meiner Sichtweise als, ne, weiß ich nicht, 50, 60-jährige Person, die sagt, die Studierenden wollen ja nur dieses oder jenes und wollen da nichts beitragen und stellen sich alle irgendwie ein bisschen komisch an. Und wo ich mir dachte, ja, super für die Eigengruppe, und das habe ich bei dir auch rausgehört, gerade Zugehörigkeit, das Miteinander, ne, wir gehören zusammen, wir gegen die anderen, wo ich mir auch immer denke, also was für eine Demo. Also inwieweit macht denn eine Demo Sinn, wenn ich eigentlich nur diese Kluft vergrößere, obwohl es ja eigentlich darum geht, den Gegenüber irgendwie zu beeinflussen und zu überzeugen. Und das war für mich die Erfahrung, okay, ich war jetzt einmal auf so einer Studentendemo dabei, die war aus meiner Sicht von der Form her kompletter Unsinn, mache ich nicht mehr. Und es gibt ja viele Demos, die ja immer dann gegen etwas sind oder für etwas sind, wo ich mir denke, ja, das ist super, jetzt in irgendeinen Machtkampf dadurch zu geraten, aber es wirkt wenig darauf hin, in einen konstruktiven Diskurs zu gehen und zu gucken, was sind denn letztendlich beide Sichtweisen und wie lässt sich da vielleicht auch eine Schnittmenge finden?
Absolut. Also ich fühle mich da sehr stark verpflichtet, auch meinen, wie sagt man, Ausbildern gegenüber. Das war ja Fritz B. Simon und Arnold Retzer maßgeblich jetzt im Systemischen. Und die haben ja damals schon, und das war für mich einleuchtend, die Unterscheidung eingeführt, dass man solche Phänomene mal angucken kann auf einer reinen Beschreibungsebene, was ist passiert, dass man vielleicht die Erklärungsebene abtrennt von der Beschreibungsebene, weil da kriegen wir Menschen uns vielleicht schnell in die Flicken. Das war jetzt auch hier die Einladung. Ich habe jetzt trotzdem mal so mutig versucht zu antworten und habe ja auch gemerkt, oder du hast es gesagt freundlicherweise, dass das dann bei manchen Ausführungen gewisses Magenumdrehen vielleicht macht. Oder und die Bewertungsebene. Und was in solchen Fällen ja passiert ist, dass die Beschreibungsebene in jedem Fall rausfällt. Also sehr schnell moralisch, sage ich mal, ein Urteil stattfindet. Und dann hat man sofort die Unterscheidung in wir die Guten und die Bösen. Und hat natürlich auch dann den Vorteil, dass man sich damit zu den höherwertigen oder zu den guten Menschen zählen kann. Deswegen brauchen wir die andere Seite in jedem Fall auch dazu, weil das ist fast eine Alltagsform, wie man sich abgrenzt und wie man sich selbst kurzzeitig zusammen in Gemeinschaft ein gutes Gefühl geben kann. Wenn wir beide uns jetzt sehr schnell darauf geeinigt hätten, dass unser moralisches oder unsere Bewertung der Situation identisch sei, dann hätten wir schön darüber sprechen können, dass wir das irgendwie, dass wir gut sind, dass wir es richtig sehen, dass wir das einschätzen können, welche Gefahren da drin sind und so weiter. Und dann gibt es aber die anderen, auf deren Kosten wir das machen. Und also diese Ebenen zu unterscheiden, das ist für mich zwar irgendwie so, man kann es überall nachlesen, aber das im Alltag zu machen, das fällt mir halt schwer. Also ich kann mich jetzt erinnern, ich gebe noch mal eine Geschichte preis von, sagen wir mal, von ganz früher in meinem Leben. In den ersten Jahren unserer Beziehung oder unserer Ehe bin ich dann manchmal, selten sage ich, aber wir haben auch mal Pauschalreisen unternommen mit meiner Frau. So, was weiß ich, eine Woche nach Madeira in so ein Hotel und so, das war ganz nett. So, und dann ist uns natürlich Folgendes aufgefallen, dass wir auch als Pauschaltouristen, in Anführungsstrichen, unter Pauschaltouristen unterwegs waren. Aber wir haben dauernd andere Leute beobachtet, haben uns über manche Angewohnheiten und Verhaltensweisen lustig gemacht. Wir hatten in der einen Woche dann so markante Menschen identifiziert, die da irgendwas an sich hatten. Und dann haben wir uns, hier, guck er oder sie schon wieder und das du gesehen. Und sag ich mal, halt zu Beginn war das einfach so und dann mit zunehmender halt Reife oder auch Ausbildung war es dann natürlich möglich, auf die Metaebene zu gehen und das als Effekt zu sehen, wie wir uns in dem Augenblick mit Hilfe von anderen, die wussten das ja gar nicht, wir haben denen das ja nicht erzählt, hier ihr Vollhongs oder so, wie seid ihr unterwegs, sondern haben das nur für uns gebraucht als Abgrenzung und hatten da unseren Spaß. Jetzt kann man sagen, das macht auch Spaß. Ich kenne auch viele, die sagen, Mensch, ich setze mich manchmal nur irgendwo hin und bewundere den großen Zoo, den der liebe Herrgott geschaffen hat, oder den bunten Zoo, was alles so möglich ist. Und ich glaube, dass man diese Effekte nicht unterschätzen darf, dass das auch so für regulatorische Empfindungen durchaus wichtig ist. Und ja, also wie gesagt, das habe ich da gelernt und dann habe ich ja eine Vergangenheit nach meinem Studium in der forensischen Psychiatrie und da hatte ich es eben nicht nur mit Menschen zu tun, die Ausländer raus auf Sylt in irgendeiner Location gebrüllt haben, sondern ich hatte es mit Menschen zu tun, die andere umgebracht haben, die andere erschlagen haben und so weiter und so weiter. Also teilweise schlimmste Fälle gehabt und wenn du dann die Sachen beurteilen sollst, hat er das im vollen Bewusstsein, also ist er voll schuldfähig? War Alkohol im Spiel? Inwieweit war die Schuldfähigkeit eingeschränkt, vermindert und so weiter? Also halt juristisch ganz wichtige Fragen und dann lernst du einfach erstmal diese moralischen Bewertungen rauszunehmen, sondern du musst dich in die Lage versetzen. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass einer meiner Patienten, den ich auf Station hatte, der hat einen passanten Autofahrer erstochen, weil der sich innerhalb kürzester Zeit hatten die sich so verklinscht und der regt miteinander, dass der den erstochen hat. Und ja, und dann ist die Frage, die Bewertung ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Da könnten wir uns schnell einigen. Aber zu gucken, was ist für eine Interaktion abgelaufen und inwieweit hat die Interaktion dazu beigetragen, dass der das ohne bewusstes Nachdenken impulshaft gemacht hat, also vorsätzlich. Ja, und das waren wichtige Fragen und deswegen gucke ich vielleicht nicht unbedingt zur Freude meiner Gesprächspartnerinnen und Partner, die jetzt auch die richtige Beurteilung hören wollen und zu wissen, wir sind zusammen auf Kurs, wir sehen die Welt richtig. Moralisch müssen die sich situativ vielleicht anhören, dass ich genauso antworte. Mir geht es nicht um den Inhalt an sich, mich interessiert, weil mir das nicht fremd ist, jetzt nicht mit solchen Inhalten, aber ich habe ja die Geschichte davon früher mit meiner Frau auch erzählt, dass das Phänomene sind, die alle Menschen irgendwie kennen, aber auch dieser Effekt darin besteht, wenn es die anderen machen, dann dürfen wir draufhauen und sagen wir doch nicht und trotzdem glaube ich eben, habe ich gerade noch mal was versucht drüber zu schreiben, dass wir an, was wir an anderen aburteilen oder nicht gut finden oder negativ bewerten, das hat häufig erstmal nur mit uns auch zu tun.
Ja. Ja, es ist ja auch so eine wunderbare Projektionsfläche, an der wir uns abreagieren können. Ne, die anderen sind schlecht und ich bin gut und da haben wir ja häufig zweierlei oder mehrerlei Maß, womit wir messen. Was ich noch spannend finde, weil du hast jetzt auch die unterschiedlichen Betrachtungsebenen angesprochen in Bezug auf dieses Event. Ich persönlich, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Personen dort rassistisch sind oder sich jetzt rassistisch verhalten oder ob es eben einfach dieses Tabubrechen in irgendeiner Form war. Wir machen jetzt mal was, was man nicht macht und wir filmen uns noch dabei. Da würde ich sagen, okay, das ist halt noch dämlich dabei, weil ja, wenn ihr euch damals im Urlaub gefilmt hättet und hättet das online gestellt, wie ihr über Leute herzieht, wäre das vielleicht auch nicht so gut angekommen, wenn auch vielleicht nochmal auf einer anderen Bewertungsdimension. Was ich allerdings da in dem Zusammenhang spannend finde, und das bringt mich wieder zurück ja auch zu dem Mensch- und Rollenthema, was ich ja quasi ja bewusst gelernt habe durch meine Praktikumszeit bei dir, ist ja letztendlich, dass auch da wieder geschaut werden muss, wie bewerte ich das vielleicht persönlich. Ne, glaube ich, es war halt irgendwie eine dumme Aktion, komplett unüberlegt, mega inadäquat und auch in einer Art und Weise, wo ich persönlich sage, also ich meine, ich gehe ja über viele Grenzen, aber es gibt einfach Grenzen, wo ich sage, da habe auch ich gut, also glücklicherweise eine Grenze da, irgendwelche komischen Sachen zu skandieren. Aber was ja spannend ist, unabhängig davon, wie das vielleicht die einzelne Person bewertet und ob die vielleicht sagt, okay, ne, da hat sich jemand tragen lassen von der Stimmung oder war halt wie auch immer unterwegs, hat es ja wirklich durchaus Konsequenzen gehabt, weil ja dann gleich am Tag, wo das bekannt wurde, Leute gekündigt wurden von den Unternehmen und die Unternehmen sich ja hart dagegen positioniert haben, was ich dann wieder insofern spannend finde, weil unabhängig davon, was die Leute vielleicht ja persönlich dazu sagen, in Bezug ihrer Rolle als Unternehmerin oder Unternehmer, sind sie ja quasi aufgrund des, ich nenne es jetzt mal, gesellschaftlichen Spiels, mehr oder minder gezwungen, das ja so zu tun und einfach mit dieser Härte zu reagieren, anstatt zu sagen, ne, es war vielleicht eine dumme Aktion, es war vielleicht unüberlegt, es war vielleicht auch immer, was auch immer, oder wir recherchieren erstmal, wir reden erstmal mit den Leuten, was denn die Hintergründe da sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, es wirkt im ersten Moment erstmal so und es ist auf jeden Fall ein dämliches Verhalten. Aber da halt auszutarieren, wie wollen wir das bewerten, weil das ist ja, ich sag mal, in häufigen emotionsgeladenen Situationen so, also so kenne ich das zumindest von mir, dass immer erstmal ein Handlungsimpuls da ist. Und dann aber ja die Frage ist, naja, ist es eigentlich so, wie ich das wahrnehme oder gibt es da vielleicht eigentlich noch ganz was ganz anderes dahinter? Und wenn ich die Gründe dahinter oder die Motivation dahinter erkenne, sehe ich es vielleicht auch nochmal anders, was dann nicht immer unbedingt am Ergebnis was ändert, aber vielleicht doch in der Art und Weise des Umgangs miteinander. Also ich erinnere mich dran, da habe ich auch letztens was zu gelesen zum Thema freier Wille, ne? Also Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit, hattest du ja gerade gesagt. Und ich habe im Studium im nicht-psychologischen Wahlpflichtfach Kriminologie gemacht. Und da tauchte auch mal die Frage auf, na, wie ist das denn, wenn wir keinen freien Willen hätten? Ne, müsste da die Rechtsprechung geändert werden? Ich persönlich fand die Frage damals trivial, weil ich mir dachte, naja, wenn halt jemand jemanden umbringt, dann ist das erstmal nicht gut. Und ob das jetzt aus freiem Willen geschehen ist oder nicht, ist dahingestellt. Das Wesentliche ist, dass selbst wenn wir keinen freien Willen unterstellen, die Gesellschaft dann halt sagen muss, okay, du hast das jetzt nicht aus freiem Willen getan, sondern aufgrund von Genetik, Erziehung, Umstände, was auch immer. Und genauso sind wir als Gesellschaft jetzt verpflichtet, eben andere Menschen vor derartigen Verhaltensweisen zu schützen. Und deswegen sperren wir dich jetzt weg, auch wenn du eigentlich nichts dafür kannst. Also ich glaube, vom Ergebnis her würde sich nichts ändern. Es wäre aber eine Frage des Wie. Also dass dann vermutlich mehr Anteilnahme und Verständnis gezeigt wird und auch gezeigt werden muss, bin ich versucht zu sagen. Aber das fand ich auf jeden Fall so eine spannende Dimension im Sinne von, wie komplex es eigentlich wird, wenn ich einfach dort die Betrachtungsblickwinkel erweitere und eben nicht mich einfach von der Emotionalität tragen lasse oder vielleicht auch von so einem gesellschaftlichen Duktus. Also es lässt sich ja eigentlich fast fragen, inwieweit dann quasi die Sylter-Gruppengemeinschaft jetzt eine andere Gruppengemeinschaft hervorgerufen hat. Also überspitzt gesagt, die einen rufen halt Ausländer raus und darauf reagiert jetzt die zweite Gruppe, die sagt, oh, das geht aber gar nicht und stimmt quasi dann ihrerseits in den Chor ein. Und das heißt, die einen machen sich dann arbeiten sich an den Ausländern ab und die anderen arbeiten sich an denjenigen ab, die sich über Ausländer entsprechend aufregen. Und beide machen ja am Ende inhaltlich, also nicht inhaltlich, aber von der Form her machen sie ja nichts anderes. Ja. Es ist halt immer nur eine andere Bezugsgruppe.
Ja, okay. Ich würde, wenn du das nochmal so ansprichst, wenn ich auf ein Gruppenmitglied gehe jetzt in der Gemeinschaft, was jetzt passiert, dann ist diese Gemeinschaft erstmal hochgradigen Angriffen von außen ausgesetzt, ob sie weiterhin eine Gemeinschaft ist oder nicht. Und jeder Einzelne hat damit zu tun, vielleicht beginnt auch sowas wie, wer hat denn das Video hochgeladen? Was für ein Vollhorn kam auf die Idee, das öffentlich zu machen? Da muss man doch wissen und so weiter. Das würde schon mal erstmal einige Suchprozesse innerhalb der Gemeinschaft auslösen. Und wenn man dann jemand ganz sicher hat, auch da geht es ja wieder darum, dieses Phänomen, halte ich Eigenverantwortung aus und stehe dazu? oder versuche mich zu entlasten, indem ich jetzt einen Schuldigen suche, der dafür verantwortlich ist. Also beispielsweise könnten die sich schützen oder der Einzelne auch. Mit mir hat das nichts zu tun. Das war jetzt halt, wir waren jetzt hier zusammen und haben getrunken und haben das halt so gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich da mitgegrillt habe. Irgendwann war das da und dann habe ich das gemacht. Ich bin aber nicht Ausländer für so. Das sind jetzt die anderen, was ist, die Medien, der Staat und wer auch immer, das da jetzt nachverfolgt. So kann man da natürlich abwehren. Die Frage ist, kann man dann bei sich gucken und das dann so erkennen, ja, das war eine Scheißaktion. Aber auch wenn man es erkennt, kommt man da nicht mehr raus, wenn man sofort am nächsten Tag nicht mehr zur Uni gehen darf, habe ich gelesen, dass da jemand ausgesperrt wurde oder seinen Arbeitsplatz verloren hat. Ich glaube, diese Frau, die da in dem Video zu sehen war, die studiert noch und ist, glaube ich, von irgendeiner Uni ausgesperrt worden deshalb. Ja, also das sind genauso die Phänomene, die dann ablaufen. Und ich meine, unser Justizsystem, du hast es irgendwie nochmal angesprochen, hat ja nicht ohne Grund die Möglichkeit, dass bevor jemand verurteilt ist, er eigentlich nicht als Schuldiger angesehen wird. Dass er sich erklären kann in einem Prozess der Verhandlung, wo man in Ruhe unterschiedliche Perspektiven anhört und dann zu Abwägungsprozessen kommt. Und das unterbleibt ja bei sogenannter Lynchjustiz. Das war ja halt Wild West. Der Mob, wie es da so schön heißt, kommt und dann muss der sofort aufgehängt werden. Da hat man sich ja aus diesen barbarischen Zeiten halt verabschiedet, sondern man wollte Menschen die Möglichkeit geben, dass man das in Ruhe angucken kann. Und ja, und zur Eigenverantwortung, unser ganzes Rechtssystem baut darauf auf, dass wir Menschen prinzipiell die volle Eigenverantwortung für unser Tun haben. Wenn man das nicht hätte, dann könnten wir diese Rechtsordnung irgendwie einstampfen. Dann wäre das vorbei. Ja.
Was ich ja spannend finde, jetzt einfach nochmal auf die Form betrachtet, beziehungsweise ich hatte es mit meiner Frau kurz diskutiert, ist ja, dass ja einerseits diese Empörung und diese Wildwest-Mentalität, die du es gerade beschrieben hast, der wieder hochkommt. Also da ist etwas passiert, was aus meiner Sicht auch absolut unangemessen und inadäquat ist, aber wo dann gleich eben heißt, ne, die Leute müssen zur Rechenschaft gezogen, dann wird ja mitunter noch die Verwandtschaft von denen bedroht und dergleichen. Es gibt Morddrohungen gegen alle möglichen Leute, wo ich mir denke, so puh, inwieweit ist das jetzt besser, ohne jetzt dort ein besser oder schlechter Vergleich aufmachen zu wollen, aber inwieweit ist das gut, dass dann Morddrohungen und dergleichen folgen? Und auf der anderen Seite eben dieser, also gingen wir jetzt mal davon aus, dass es Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wäre, ist es ja auch spannend, so habe ich dich auch vorhin verstanden, dass dann ja so quasi der Mantel des Schweigens darüber gelegt wird und ein Verbot, wo ich mir denke, jetzt im evolutionären Sinne, naja, wenn Fremdenfeindlichkeit nicht irgendwann mal einen Sinn gehabt hätte, dann gäbe es das ja nicht. Ne, weil ich meine, wir Menschen sind ja so konzipiert, dass wir eigentlich immer nur das, was irgendwie mal nützlich war oder nützlich ist, dass sich das entsprechend ja letztendlich verbreitet. Das ist ja so der evolutionäre Gedanke. Und wo es ja durchaus sein Gutes hat auch, wenn ich jetzt, ich begebe mich gerade auf sehr dünnes Eis, KD, wenn du das Gefühl hast, dass ich einbreche, dann interveniere gern, weil ich möchte mich ja jetzt hier nicht, zumindest nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich rausstürze, aber wenn wir einfach mal Fremdenfeindlichkeit
ich halte dich fest.
Unter einem Nützlichkeitsaspekt betrachten, so hat es ja durchaus auch sein Gutes erstmal bei Fremden vorsichtig zu sein, weil ich weiß ja nicht, wollen die mir was Gutes oder wollen die mir was Schlechtes? Ich meine, wir hatten ja früher eben mehr als den Wilden Westen, wo ja eben auch dann ne, sich Dörfer gegenseitig überfallen haben und wo geplündert und geraubt wurde. Also diese ganze zivilisatorische Errungenschaft, wo ich sage, von der wir manchmal tun, dass wir sie haben, weil es ist ja gefühlt sehr dünn, wie wir häufig sehen, ist ja letztendlich einfach nur Neuland. Wir haben immer noch unser Steinzeithirn und unser Steinzeithirn ist eben darauf programmiert, eben auch zu gucken, wie komme ich an die Ressourcen, wie sichere ich mein Überleben und jemand Fremdes ist erstmal unbekannt und was unbekannt ist, kann eben gut oder schlecht sein und dementsprechend hat ja auch eine Abwehrreaktion davon erstmal was Nützliches, wenngleich natürlich, ich sag mal, im besten Fall auch eine Offenheit bestünde, das Unbekannte kennenzulernen und zu merken, okay, das Unbekannte ist gar nicht so fremd, wie ich denke, sondern auch andere Menschen auf dem Planeten haben letztendlich ähnliche Themen wie ich und auch Leute, die im Irak leben oder in irgendwelchen anderen Ländern, sind keine schlechten Menschen. Ich meine, die Erfahrung lässt sich ja durchaus machen, wenn Menschen auf Reisen gehen und mit Leuten in Kontakt kommen, dass eben andere Menschen gar nicht so schlimm sind, wie wir vielleicht immer annehmen.
Naja. Ja, das kann man so sehen. Mich erinnert das, hör das mal jetzt nicht negativ, was ich sage, aber das hört mich an so Vorlesungen in Studien, die ich damals im Bereich Sozialpsychologie hatte, und an die ersten Untersuchungen in Amerika, dass wenn da Leute mit einem damaligen ausländischen Namen, da waren es glaube ich Chinesen, angerufen hatten, ob sie eine Übernachtung bekommen und ein Zimmer, dann wurden die abgelehnt oder wurde gesagt, nee, wir sind voll und so weiter in einer speziellen Gegend. Wenn die aber persönlich hingefahren sind und man konnte in Beziehung treten, dann sah das Ganze schon mal anders aus. So, das erinnert mich daran. Ich habe aber das Gefühl, dass das hier für mich ein bisschen kurz greift, die Erklärung. Ich glaube, dass man den gesellschaftlichen Kontext sehen muss. Ich glaube, wo es eine gewisse Lust gibt bei uns Menschen, nicht bei allen natürlich, aber du zählst dazu, das weiß ich, weil ich dich kennenlernen durfte, und ich zähle auch dazu, dass es eine gewisse Lust am Tabubruch gibt. Das heißt, Sachen zu benennen und auszusprechen, wo wir wissen, jeder ahnt es, weiß es, aber es darf aus irgendwelchen Gründen nicht ausgesprochen werden. Mutti oder Vater geht fremd oder schlägt das Kind oder ja, also es gibt auch in Familien gewisse Tabus in Vereinen und so weiter. Und da, das bildet, und dann bilden sich ja Kommunikationsmuster darum, um Tabus. Und es kann eine sehr befreiende Wirkung haben, das zu machen. Und ich glaube, dass um dieses Thema Migration, also sprich Ausländer, muss man den Gesamtkontext sehen. Ja, das heißt, es wird aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was ich so rudimentär mit meinen bescheidenen Wahrnehmungsmöglichkeiten irgendwie mitbekommen habe, ist, dass es einen verstärkten Zuzug gab von kulturell anderen Menschen erstmal, ohne das werten zu wollen, dass die Straftaten extrem in die Höhe gegangen sind, von Gruppenvergewaltigung, Messerverletzung und so weiter, kann man an jeder Notfallstatistik in Akuthäusern sehen. Und wenn dann darüber, sag ich mal, wie in einer Familie, wo irgendetwas ist, nicht gesprochen werden darf, was passiert dann? Und dann, glaube ich, kann es so Befreiungsaspekte geben, dass das dann ausgesprochen wird. Und ich kann mich an sehr viele Familiensitzungen im Rahmen meiner systemischen, nicht nur Weiterbildung, sondern auch in meiner Tätigkeit erinnern, wo es häufig, also lange drumherum geschifft wurde um ein Tabu. Und dass es dann für das System häufig sehr befreiend war, wenn das von uns, also von der sogenannten professionellen Seite, irgendwie benannt wurde und ausgesprochen werden konnte, dass sich alle irgendwie entspannen konnten und sagen, ja, dass diese ganze, der Aufwand an Energie mit einmal weg war, etwas nicht mehr wahrnehmen zu müssen, obwohl ich weiß, es ist vorhanden und da. Also das wäre nochmal so ein anderes grundsätzliches Phänomen. Und ja, jetzt habe ich dich zum Schweigen gebracht.
Ja, ich denke gerade drüber nach, weil ich jetzt den Impuls habe, gleich drauf zu reagieren, und ich mich dann ab und zu zumindest frage, von wegen, folge ich diesem Impuls oder tue ich dir da Unrecht, weil ich mir gerade dachte, es macht einen Unterschied, wenn jetzt jemand sich kriminell verhält oder wenn jemand skandiert, ne, Kalifat in Deutschland errichten, wo ich mir denke, soll einfach der deutsche Staat den Leuten ein Flugticket geben ins nächstbeste Kalifat und den Leuten viel Glück wünschen. Das wäre so meine Reaktion darauf, lösungsorientiert. Ihr wollt ein Kalifat, ihr habt ein Ticket, viel Spaß damit. Aber gerade in Bezug...
Wenn ich da kurz... Ja, okay, gut. Mach du erst.
In Bezug auf den Tabubruch frage ich mich halt, also ich sag mal, wenn es gut läuft, sind meine Tabubrüche eigentlich allesamt bewusst. Also wenn dann jemand sagt, ja Robert, das hast du doch jetzt mit Absicht gesagt, dann sage ich, ja, hab ich. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich mir zumindest, also ein Punkt, den ich erstrebenswert finde, dass wenn ich halt Tabus breche oder irgendwie über Grenzen gehe, dass ich das halt gezielt und bewusst tue. Das gelingt mir nicht immer, manchmal gerate ich da auch rein. Ich sehe aber dann einen Unterschied, also jetzt ich war jetzt nicht dabei, aber zumindest so, wie ich das wahrgenommen habe in Bezug jetzt auf dieses Sylt-Video, weil es mir, glaube ich, also weil es dort, glaube ich, nicht darum ging, Tabus zu brechen, sondern es war ja schon wirklich sehr plakativ, es war ja sehr über eine Bevölkerungsgruppe herziehen, wo ich sage, ja, vielleicht wollten die Leute, also wir wissen ja nicht, wir können jetzt ja hier können ja sehr ins Mutmaßen kommen, was da die Gründe waren, aber ich glaube nicht, dass dort jemand gesagt hat, lass doch mal jetzt hier an den gesellschaftlichen Normen rütteln und mal jetzt hier irgendwie dagegen aufbegehren, sondern es war halt, ich sag mal, im Zweifel war es einfach dumm, dummes Verhalten. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein Unterschied. Oder sagen wir, ich sehe einfach die Gefahr, dann tatsächlich auch derartiges Verhalten in sehr positives Licht zu rücken. Ich glaube, das ist, glaube ich, den schmalen Grat, den ich gerade sehe, halt zu sagen, naja, wir würdigen jetzt mal dieses Verhalten, weil es gibt auch einfach Verhalten, wo ich zumindest sage, sorry, das geht nicht und das braucht Konsequenzen. Bei aller Offenheit und allem Verständnis, was dahinter die Gründe sein könnte oder bei aller Offenheit auch für Rehabilitation. Ich meine, so gesehen hatten wir das ja auch bei meiner Praktikumsgeschichte, also wo du mich ja zusammengefalten hast, weil ich mich ja nicht rollenkonform verhalten habe und wo du mir zeitgleich ja die Gelegenheit gegeben hast, okay, Robert, du hast dich jetzt hier nicht ganz ordnungsgemäß als Praktikant verhalten, jetzt falte ich dich mal zusammen, du kannst drüber nachdenken und danach können wir entsprechend weitermachen. Und ich glaube, da gibt's, glaube ich, Grenzen. Nicht, dass ich die jetzt aus dem Stand absolut für mich definieren könnte, aber ich glaube, da ist es wichtig, nicht in eine komplette, fast Beliebigkeit abzudriften.
Ja, okay. Ja, ich glaube nur, dass dann müsstest du mir mal definieren, wenn ich in so einer Runde bin und man trinkt Alkohol und man ist entspannt, wie du da die Rollen definieren würdest in so einer Gemeinschaft und auch die Funktion vielleicht, die man dann da hat. Das fände ich nochmal ganz spannend, müssen wir nicht jetzt machen, aber meine Erfahrung ist, es gibt immer, wie soll ich sagen, es gibt immer Menschen, die machen komische Sachen, strafbare Sachen, verrückte Sachen, moralisch falsche Sachen, ja, und so weiter und so weiter. Das passiert immer irgendwie jeden Tag. Und dass das häufig blöd ist und was weiß ich, darüber müssen wir auch nicht sprechen. Das will ich auch überhaupt nicht halt rechtfertigen. Aber was ich immer wieder spannend fand, für mich, wo ich unterwegs war, wie reagieren andere auf Fehlverhalten von anderen? Neigen die dazu, sehr schnell einfache Bewertungen vorzunehmen, gut, böse? Und dann ist der Weg zur konkreten Handlung auch neuronal sehr kurz. Ist die Bewertung im Gehirn, ist die dazugehörige Handlungsausführung blitzartig und schnell durchgeführt. Das heißt, komme ich schnell zu dem Urteil, Robert verfügt nicht über die moralischen Werte, ein Mitglied unserer Gemeinschaft zu sein, dann komme ich vielleicht auf die Idee, wie früher im Wilden Westen, den hängen wir auf. So, und deswegen bin ich an diesen Stellen immer vorsichtig. Ich glaube, dass die wirklichen Gefahren eher von den Leuten ausgehen, die mit diesen strengen Bewertungen dann kommen. Wie ich bin da so groß geworden in meinem Schulsystem, beispielsweise die Nazis, wie die Juden jetzt zum Beispiel, gab ja auch noch andere Bevölkerungsgruppen, mit Bewertungen überzogen haben, dass viele Leute meinten, da handelt es sich um Minderwertigkeit, das muss ausgemerzt werden. Und diese Phänomene finde ich immer spannend. Wie nutzen das andere mit ihren Bewertungen? Und da ist auch ganz viel eigene Erfahrung dabei. Ich habe sowas auch, deswegen habe ich mal diese Geschichte aus dem Urlaub erzählt. Das sind auch schnelle Bewertungen. Ich weiß nichts über die anderen Urlauber. Ich bin vielleicht selbst ein Bestandteil. Ich weiß nicht, warum die jeden Morgen im Morgengrauen da mit ihren Badeschlappen an unserem Fenster vorbeigegangen sind, um sich die äußersten Liegen mit Handtüchern halt zu sichern. Was Neid, keine Ahnung. Also spannend fand ich immer die Reaktion darauf, anstatt andere in dem Falle das machen zu lassen oder auch meinetwegen zu verurteilen. Aber warum geht da so viel Emotion von anderen halt drauf? Das und gerade in Beratung und Therapie oder wenn man, glaube ich, anderen Leuten helfen möchte. Ich habe ja Unmengen von Menschen halt supervidiert früher. Und das Größte oder das, was immer wieder ganz häufig auftrat, war, dass ich auch unbewusst, das haben die dann gar nicht so gemerkt, sie Phänomene, also moralisch beispielsweise, bewertet haben oder jemand zum Opfer gemacht haben, wollten jemandem helfen, also wo sie nicht, wie andere sagen würden, eine Abstinenz gehalten haben, eine Distanz oder einfach eine Neutralität, würden wir im Systemischen sagen, dass man nicht mit auf die Platte springt und darum kämpft, sondern dass man wirklich außen vor bleibt und eher Fragen stellt. Und das ist immer wieder das Phänomen, das scheint für Menschen eine schwierige Sache zu sein, auch für mich. Also es passiert nicht mehr so häufig, das gelingt mir ganz gut. Aber meine eigene Lerngeschichte ist, warum hast du das so bewertet und warum bist du in dieses Handlungsmuster reingekommen? Also im Rahmen von Selbstreflexion fand ich das für mich jedenfalls immer hochgradig spannend und auch lehrreich. Und dann bin ich mir, wie andere das formulieren, ja heute mehr und mehr selbst auf die Schliche gekommen.
Ja, der Punkt, der bei mir so ein bisschen auftaucht, weil du ja sagst, ne, im Urlaub wart ihr ja auch unterwegs und habt da ja über andere Leute was gesagt. Und ich meine, ich nehme die Freiheit auch raus, durchaus mal eine sehr, sage ich mal, vereinfachte Sichtweise auf andere Personen und ihr Verhalten zu haben.
Ja.
Die Frage, die bei mir auftauchte, weil für mich macht es einen Unterschied, macht es für dich einen Unterschied, ob du, / jemand, das bewusst macht oder ob es ein Automatismus ist, weil wenn ich mich wie ein Arschloch verhalte, wenn meine Frau sagt, hier Robert, jetzt übersteuerst du doch wieder oder keine Ahnung was. Gut, wenn ich übersteuere, ist es meistens unwillkürlich, dann ist es gut, dass mir mich darauf hinweist, dann kann ich das prüfen und kann es dann sein lassen und sagen, ja, okay, da bin ich jetzt irgendwie reingeraten. Aber es gibt ja auch manchmal Momente, wo ich mir tatsächlich den Raum nehme und wo meine Frau dann irgendwie sagt, ja, Robert, musst du das tun? Und ich sage, ja, ich brauche das jetzt. Ich muss jetzt einfach mal Dampf ablassen. Ich muss jetzt einfach mal über irgendwen auch immer herziehen und mich aufregen, weil das meine Psychohygiene gut tut. Aber es ist ein bewusster Prozess. Das heißt, ich habe es einfach bewusst. Ich weiß, welche Funktion es erfüllt und ich weiß auch, dass ich es in Wirklichkeit ganz anders sehe oder zumindest auch anders sehe. Und jetzt ist für mich die Frage, macht das für dich einen Unterschied, ob jemand jetzt bewusst ein Tabu bricht oder bewusst das nutzt, um zum Beispiel Zugehörigkeit zu erzeugen oder Zugehörigkeit zu leben oder eben auch einfach das psychische Wohlbefinden ein bisschen leichter zu navigieren oder ob es ein Automatismus ist und einfach so passiert und die Leute aber es komplett unreflektiert tun.
Ja, das macht natürlich einen Unterschied, würde ich sagen. Ich freue mich aber, dass du auf dem Weg der Aufklärung schon so weit fortgeschritten bist, dass das für dich, wenn du sowas machst, immer ein bewusster Prozess ist. Ich bemühe mich noch drum, viele unbewusste Einladungen, die ich bekomme, bewusst zu machen, manchmal auch erst zu spät. Und ja, also von daher, das meine ich, das hört sich komisch an, aber ich meine das wirklich ernsthaft. Ich bin da, glaube ich, anders, weil ich merke, wenn ich in einer besonderen Situation bin, kann mir das passieren, dann habe ich nicht mehr die komplette Selbststeuerung und weiß alles, warum ich was tue, sondern dann passiert es mir einfach. Und das Spannende ist ja, dass ja das in gewissen Weiterbildungen oder Angeboten ja immer wieder propagiert wird, sich irgendwie nicht zu sehr zu kontrollieren, sich irgendwie zu bewusst zurückzuhalten, sondern dass man sich hingeben kann, dass man es fließen lassen soll und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es ja so einen positiven Aspekt, wo eine ganze Industrie Menschen einladen möchte, in diese anderen, wie sagen wir, Fließprozesse zu kommen, in diese Flow-Prozesse. Und dann gibt es aber einen Bereich, da höre ich, da sollte man das nicht machen. Da sollte man sehr bewusst immer darauf achten, was man sagt, reflektiert und prüft. Also, ich stimme dir dazu, aber ich kann das für mich nicht so hundertprozentig in Anspruch nehmen. Da bin ich nicht so weit.
Ich unterstelle dir mal eine bewusste Pieksigkeit, dass du bewusst ignoriert hast, dass ich da durchaus beide Aspekte, die Automatismen und die bewusste Steuerung, gerade genannt habe. Und so wie du lachst, war das zumindest eine bewusste Pieksigkeit, dann kann ich dir das auch gut nachsehen. Und ich glaube, wir sind ja auch beide der Meinung, vermute ich jetzt einfach mal, dass es ja kein Entweder-Oder ist, sondern zumindest die besten Momente, die ich habe, sind natürlich die von ganz alleine laufe, aber wo ich zeitgleich noch eine Beobachtungsinstanz einfach mitlaufen habe, die einfach schaut, was gerade passiert und dann ja einfach auch das guten Gewissens so laufen lassen kann und eben nicht intervenieren muss. Und ich glaube, wichtig ist auch, immer mal wieder Mensch zu sein. Ich meine, gerade unsere Psychologenzunft hat es ja auch als große Lernaufgabe. Also ich hatte es zumindest als Lernaufgabe, eben nicht überall immer den Psychologen raushängen zu lassen, sondern auch mir durchaus Menschlichkeit zuzugestehen, im Guten wie im Schlechten. Aber ich glaube, was aus meiner Sicht erstrebenswert ist, und das hast du ja auch vorhin zumindest mal zwischendurch mit reingewoben, ist halt das Thema Eigenverantwortung im Sinne von, ne, ob jetzt bewusst oder unbewusst, wenn ich eine Handlung getan habe, habe ich die erstmal getan und dann ist die Frage halt, was hat das für Konsequenzen und wie kann ich daraus lernen? Und so gesehen wäre es ja tatsächlich auch spannend, mal mit den Leuten, die auf Sylt dort gefeiert haben, dann im Nachgang zu reden und zu gucken, was die draus lernen, ob sie was draus lernen. Weil manchmal gibt es ja auch bei solchen Skandalen solche Phänomene. Erinnert mich jetzt an Philipp Amthor, der hatte ja mal diesen Skandal, dass er Briefpapier vom Bund irgendwie genutzt hat, um dort irgendeine Firma in Kontakt zu bringen. Und wo dann ja die Entschuldigung auch so klang im Sinne von, ja, es tut mir leid, dass ich mich habe erwischen lassen. Und nicht, es tut mir leid, dass ich dieses Verhalten, dieses Fehlverhalten irgendwie gezeigt habe. Wo ja auch dann die Frage ist, gibt es tatsächlich eine Bewusstseins- oder Verhaltensänderung oder wird beim nächsten Mal einfach nur das Video weggelassen und trotzdem so weitergemacht? Das sind, glaube ich, dann ja so die aus meiner Sicht spannenden Fragen, die sich dann für die Zukunft anschließen, im Sinne von, was lernen die Leute draus, sofern sie was draus lernen.
Ja, also ich könnte jetzt noch ein Beispiel bringen aus meiner Vorstandstätigkeit bei der Akademie für Potenzialentfaltung, das erspare ich aber mal, das ist gerade jüngst passiert, wo mir nochmal klar wurde, und das nehme ich schon als so ein Prozess war, ob das jetzt ein weit verbreiteter menschlicher Prozess ist, weiß ich nicht, ist genau das, was du sagst, wo sich jemand ganz klar fehlverhalten hat. Und da hätte ich erwartet, dass man sagt, okay, ist nicht so gut gelaufen oder irgendwie sowas, dann wäre es für mich vom Tisch gewesen, aber nein. Die Person, die das irgendwie angesprochen hat, ob das hier so ein üblicher Umgang sei miteinander, die wurde verurteilt und wo, da fiel dann halt sogar der Begriff Anschwärzen und so weiter und so weiter. Also das ganz häufig die Lernerfahrung ist, ich würde aber das vielleicht eher als eine Lernerfahrung sehen, das von sich fernzuhalten, dass man anderen die Schuld gibt. Also da geht es aber auch wieder um die Schuldfrage und das führt uns, glaube ich, nicht weiter. Das spaltet weiterhin ja, von daher. Ich finde es gut, Robert, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken heute. Wir haben eine knappe Stunde jetzt im Podcast. Ich habe gleich noch einen Folgetermin. Ich fand es gut, dass wir uns das so zugemutet haben. Und für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch mal was im Außen angeboten haben, was sie aus ihren eigenen Diskussionen und Gesprächen in ihren Freundeskreisen oder innerhalb der Familie erleben und kennen, dass es von auch Missverständnissen geprägt sein kann, so eine Auseinandersetzung, weil es um Emotionen geht, weil es um richtig und falsch geht, weil eigene ganz zentrale Werte berührt werden und dass man dann gar nicht so richtig und objektiv immer die Äußerung des anderen hört, sondern nur das, was man in dem Augenblick hören kann. Und dann kann es zu solchen Phänomenen kommen, die sich bei uns beiden ja auch abgebildet haben. Ich habe das auch extra mal bewusst so ein bisschen forciert, weil das eben, glaube ich, in vielen Gesprächen, wenn es um solche aufgeladenen Sachen geht, passiert. Von daher vielen Dank, Robert, dass wir immer wieder eine gute Ausgangsbasis gefunden haben, uns wieder neu zu einigen und zu justieren. Und ich würde mir wünschen, wenn das viel mehr Menschen in dieser Form machen könnten.
Ja, vielen Dank, KD, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss, Robert. Danke.